Im 11. Kapitel haben wir uns mit der Annahme der Erlösung beschäftigt. Wir haben bereits in einem anderen Vortrag festgestellt, dass, wenn Jesus für uns gestorben ist, es noch nicht reicht, dass damit einfach alles gut ist, sondern der Mensch muss diese Erlösung, dieses Erlösungsangebot, das Jesus eigentlich schon alles für uns getan hat, auch noch für sich annehmen. Und dieses Annehmen für sich, das geschieht nicht einfach nur in einem Akt reines Glaubens, also ich nehme mir das jetzt vor und das reicht dann schon, ich spreche ein Gebet und damit bin ich erlöst, sondern ich muss es verwirklichen. Und verwirklichen hat mit dem Wort Wirkung tatsächlich auch etwas zu tun. Ich muss wirken, ich muss etwas tun. Das Tun selber ist nachher nicht für die Erlösung entscheidend, denn Christus hat schon alles getan, was notwendig ist. Aber die Annahme geschieht durch ein eigenes Tun. Und damit wird in mir selbst die Intention, ich möchte gerne das, was Jesus für mich getan hat, auch annehmen, immer wirklicher für mich. Ich kann also dem Erlösungswerk Jesu nicht etwas hinzufügen, aber ich kann mich selber in dieses Erlösungswerk hineingeben, indem ich tatsächlich eine Handlung, einen Gedanken, ein Wort spreche und damit mein Glauben immer mehr verstärke. Das habe ich in einem Vortrag schon Komplementarität genannt. Denn der Glaube und die Werke sind komplementär zueinander. Mit anderen Worten, wenn ich glaube und aus diesem Glauben heraus handle, dann ist das nicht nur einfach sekundär, also etwas, was noch als Zusatz geschieht, sondern es verstärkt meinen Glauben. Und gerade das ist der Punkt, der dazu führt, dass es eine unterschiedliche Konfessionalität zwischen katholisch und evangelisch gibt, in der diese Rückwirkung, also die Wirkung der Werke für meinen Glauben, in der evangelischen Kirche so nicht gibt. Sie wird sogar ausdrücklich abgelehnt, denn der Mensch kann zu seinem Heil nichts hinzufügen, ein Grundsatz Luthers und einer der Grundsätze, die sich eigentlich in allen Konfessionen der Reformation wiederfinden. Wir müssen uns allerdings in Erinnerung rufen, dass die Ablehnung der Komplementarität, also der Rückwirkung der Werke, durch die Kirchen der Reformation aus einer guten Intention heraus geschieht. Denn die Herrlichkeit Gottes soll nicht durch die Kleinheit der menschlichen Regung verdunkelt werden und durch die doch ziemlich schlichten und manchmal auch verqueren Dinge, die der Mensch tut, kann er dem hehren und wirklich herrlichem Tun Gottes in Jesus Christus eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. Tatsächlich gibt es eine Tendenz des Menschen, die Komplementarität von Glauben und Werken in eine der beiden Pole aufzulösen. Würden wir zum Beispiel die Liebe nur noch in den äußeren Handlungen des Menschen oder gar in der rein körperlichen Sexualität erkennen, hätten wir das Wesen der Liebe nicht nur reduziert, sondern aufgehoben. Ebenso ist ein Mensch, der sich rein äußerlich an die Gesetze hält, noch lang kein guter Mensch und auch vor allem auch kein guter Christ. Die Versuchung, lediglich auf Äußerlichkeiten zu achten und jede Innerlichkeit zu vernachlässigen oder sogar zu leugnen, ist allgegenwärtig zu allen Zeiten, in allen Kulturen, in jeder menschlichen Beziehung und in jeder Religion. Ebenso allgegenwärtig ist allerdings auch die Tendenz, diese Versuchung zur Oberflächlichkeit zu widerstehen, und solange diese Reinigungsbestrebungen oder erneuerten Spiritualitäten für eine Rückbesinnung auf die bedrohte Innerlichkeit sorgen, sind sie in der Kirche natürlich hoch willkommen. Es gibt ja den Grundsatz für die Kirche Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche muss sich immer wieder erneuern. Vor allem eben dem Hang zur Äußerlichkeit und zum Überbetonen des äußerlichen Tuns zu widerstehen bzw. zurückzurudern. Aber es gab auch zu allen Zeiten Erneuerungsbewegungen, die nicht für eine Wiederherstellung der Balance zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit eintrat, sondern jedes äußerliche Tun verwarf. Für die in kirchlicher Geschichte etwas Bewanderten brauche ich nur die Manichäer, die Gnosis oder die Katharer erwähnen. Alles das sind Grenzerfahrungen des Sola, der Verabsolutierung der Innerlichkeit und der Verneinung der Komplementarität. Es gab immer schon Versuche, das Leibliche und Körperliche und Irdische abzuwerten und das rein Geistige zu betonen. So wie es dann schließlich auch in den kirchlichen Gemeinschaften der Reformation dann geschehen ist. Die Ablehnung der äußerlichen Werke ist nicht nur eine Verneinung der Leiblichkeit des Menschen und damit eine Reduzierung der gottgewollten Wirklichkeit. Es gibt eine viel dringlichere Gefahr, die sich in allen geschichtlichen Ausformungen, auch in der evangelischen Kirche, zeigen, nämlich dem Mechanismus, dass eine Ablehnung der Leiblichkeit und eine Verabsolutierung der Innerlichkeit leicht ins Gegenteil führen. Wir sehen es zum Beispiel an zahlreichen gnostischen Gruppierungen, die zunächst das geistige Erkennen auf Kosten des leiblichen Tuns betonen und deshalb alles Leibliche meiden und dann schließlich zur Abtötung des Leiblichen aufrufen. Irgendwann führt allerdings die Betonung der geistigen Erkenntnis zur Ignoranz des Leiblichen. Das ist ja alles gar nicht so wichtig, was wir im Leiblichen tun. Und schließlich dann zur Beliebigkeit des Leiblichen. Dann können wir ja auch tun, was wir wollen. Hauptsache, wir glauben im Inneren. So dürfen wir, ohne unseren evangelischen Mitbrüdern zu nahe treten zu wollen, durchaus eine Verbindung von der übertriebenen puritanischen Leibverachtung des 19. Jahrhunderts zur moralischen Indifferenz in der Sexualmoral der heutigen Zeit ziehen. Beides Phänomene in den evangelischen Kirchen. Vor der Tendenz zur Einseitigkeit und vor der aus der Einseitigkeit zur Beliebigkeit führenden Tendenz bewahrt uns letztlich nur die Komplementarität, die Balance zwischen der Innerlichkeit und dem äußerlichen Tun. Ohne das immer neu auszutarierende Et-Et der katholischen Kirche, sowohl als auch, verlieren wir letztlich die Menschlichkeit der Erlösung aus den Augen. Für den später, also am Ende des Vortrags, noch zu entfaltenden Ansatz für eine Ökumene ist es deshalb jetzt schon wichtig festzuhalten, der evangelische Ansatz steht nicht grundsätzlich im Gegensatz zur katholischen Theologie. Selbstverständlich ist es wichtig, den Vorrang des Geistigen zu bewahren. Gott ist Geist. Aber wir, Menschen, sind Leib-Seele-Einheiten. Und unsere Erlösung geht am Leib nicht vorbei. Das möchte ich gerne an einigen Ausformungen dieser Vorentscheidung der evangelischen Kirche, nur noch den Glauben, die Intentionalität für das Entscheiden zu halten und das andere in seiner Wirkung, in seiner Rückwirkung auf den Glauben und die Intentionalität einfach beiseite zu lassen, in drei Ausformungen deutlich machen. Das Interessanteste ist vielleicht, wenn wir uns einmal die Ehe anschauen. In vielen Bereichen des christlichen Lebens findet sich diese Ausformung der grundsätzlichen Vorentscheidung, keine Heilsvermittlung durch irdische Wirklichkeiten. Wieder aber ein wichtiges Beispiel ist das Eheverständnis der Konfession. So sieht die evangelische Tradition die Ehe als ein weltlich Ding, so hat Martin Luther es selbst gesagt. Tatsächlich ist in der evangelischen Kirche die Ehe weder ein Sakrament, noch wird in evangelischen Gottesdiensten tatsächlich eine Ehe geschlossen. Nach protestantischem Verständnis wird die Ehe vor den staatlichen Behörden geschlossen und dann im evangelischen Gottesdienst nur gesegnet. Nach katholischem Verständnis ist jedoch die Ehe nicht nur ein Sakrament, weil sie in der Ehe sakramental geschlossen wird, sondern die Ehe ist tatsächlich ein Heilsweg. Das heißt, das, was Eheleute tun, im Hören und Geben, im Schenken und Nehmen der Eheleute, wächst die Gnade der Beziehungsfähigkeit. Und wir haben in einem anderen Vortrag schon einmal festgestellt, Heiligkeit ist nichts anderes als Beziehungsfähigkeit. Und der Himmel ist nichts anderes als die erfüllte Beziehung zu Gott und allen Menschen. In der Ehe wächst diese Beziehungsfähigkeit durch die Ehe und damit die Heiligkeit. Die Ehe als ein Aneinander und Miteinander wachsen ist also nicht nur im Traugottesdienst, sondern im ganzen Leben, der als Vollzug des Sakramentes verstanden wird, allgegenwärtig und wird letztlich von der evangelischen Kirche geleugnet. Eine zweite Ausformung findet sich ebenfalls im ökumenischen Dialog immer wieder. Das ist die Frage nach Amt, Hierarchie, Weihe und vor allem auch Papst. Während das unterschiedliche Eheverständnis in der öffentlichen Wahrnehmung kaum bekannt ist, treten diese Unterschiede bei kirchlicher Hierarchie und Weiheamt besonders deutlich zutage. Für das protestantische Kirchenverständnis ist jede kirchliche Gemeinschaft nur Ausdruck des Geistigen, jedes Amt nur Bild oder Ausdruck. So zum Beispiel auch bei Herbert Vorgrimmler, der zwar katholisch ist, aber sehr vieles, was er gesagt hatte, eigentlich besser in die evangelische Kirche passen würde. Wenn er das Papstamt deutet als Stellvertreter Jesu, das klingt ganz gut, aber im Sinne des Platzhalters, der nur an das Eigentliche erinnert, darüber hinaus aber keine eigene Vollmacht hat. In der katholischen Kirche ist das Amt jedoch mehr. Es ist nicht nur einfach Erinnerung und Platzhalter dafür, dass im Moment noch etwas fehlt, sondern die Erinnerung an das Priesteramt Jesu ist zugleich Verwirklichung, Vergegenwärtigung und Realpräsenz, nicht nur Realpräsentation. Aber damit müssten wir uns dann mal etwas näher beschäftigen, wenn wir zur Frage der Kirche kommen. Der dritte Punkt, wo sich das ausformt, das ist vermutlich das, was wir am ehesten mit der katholischen Lebenswelt identifizieren, nämlich die Sakramentalien. Also, die Zeichen sind für unsere evangelischen Mitchristen immer nur Ausdruck innerer Regung. Als Zeichen können sie auch weggelassen werden. Und manchmal glauben sie sogar, Zeichen können auch ablenken und schädlich sein. Zum Beispiel, wenn wir eine Kerze entzünden. So ist das eigentlich Ausdruck meines Gebets. Das könnten die Evangelischen unter Umständen noch mittragen. In der katholischen Kirche wird aber darunter nicht nur Ausdruck, sondern auch die Vertiefung des Gottvertrauens gesehen. Wenn jemand eine Kerze anzündet, dann ist das eine Handlung, die seinen Glauben und sein Vertrauen auf das Mitbeten der Heiligen, vor denen diese Kerze entzündet wird, oder einfach nur das Vertrauen, dass Gott auf die Handlung schaut und deswegen sagt, da ist jemand, der tut etwas Gutes, dann will ich ihm auch etwas Gutes tun, etwas, das meinen Glauben verstärkt. Natürlich gibt es auch die Gefahr, dass die Äußerlichkeit alleine plötzlich nur noch eine Rolle spielt, so nach dem Motto Hauptsache die Kerze brennt, damit ist dann ja eigentlich alles an Automatismus befähigt. Das ist die Gefahr, die von der evangelischen Kirche dann gesehen wird und deswegen wird das Ganze dann eher abgelehnt. Das gleiche gilt zum Beispiel auch fürs Aschekreuz. Als Ausdruck meines Willens zur Geringachtung von irdischen Werten könnte die evangelische Kirche noch sagen, okay, machen wir mit. Aber die Katholiken sagen, es ist nicht nur Ausdruck, sondern indem ich mich mit dem Aschekreuz bezeichnen lasse, gebe ich mich in eine Bußhaltung hinein. Das wirkt auf meine Haltung und damit auch auf mein Glauben und auf mein Gottvertrauen zurück. Und auch hier besteht die Gefahr, dass ich sage, naja, Hauptsache, ich habe ein Aschekreuz empfangen, dann kann ich jetzt wieder nach Hause gehen, meine Pflicht ist erfüllt und vielleicht sogar die noch größere Gefahr, seht her, wie demütig ich bin, ich habe ein Aschekreuz. Wegen dieser Gefahr lehnen die Evangelischen aber allerdings dieses wunderbare Gemeinsame, nämlich ich tue eine Äußerlichkeit und sie wirkt auf meine Innerlichkeit zurück, leider auch das Aschekreuz ab. Das gilt jetzt auch noch für viele andere Sakramentalien. Medaillen, Kreuze, Figuren, Heiligenfiguren, die wir aufstellen. Alles das ist Ausdruck eines Erinnerungswertes. Evangelischen würden sagen, okay. Und für die Katholiken aber eben auch zugleich Erinnerung, Hilfe beim Beten. Eine Vertiefung des eigenen Glaubens. Etwas, das ich vielleicht anfange zu tun, noch ohne große Gedanken, aber dann mit meinen Gedanken hinzukomme, hinzutrete, auf das Bild schauen und dann eben auch im Glauben zu wachsen, in der Intensität des Gebets und in der Spiritualität. Die Gefahr besteht natürlich schon, dass Bilder, Medaillen oder Figuren etwas Magisches bekommen, nur deswegen also wirken, weil in diesen Figuren irgendwas drin sei. Ja, sind wir Katholiken manchmal nicht ganz frei von, aber deswegen diese gute Wirkung abzulehnen, ist typisch evangelisch. Das gleiche gilt auch nochmal für den Blasius-Segen und für andere. Diese Reihe der Beispiele können wir mit Kniebeugen oder Weihwasser nehmen, Wallfahrten und liturgische Kleidung und so weiter locker ergänzen. Interessant ist allerdings, obwohl es bei den Evangelischen allein auf das Innere ankommt und sie deshalb diesen ganzen Kram weglassen und gerade in reformierten, calvinistischen Kirchen auch alles grau gestrichen ist und es überhaupt nichts mehr gibt, nur noch das Buch auf dem Altar, das unseren Blick irgendwie fesseln kann. Obwohl sie das alles weglassen und sagen, das Innere ist das Entscheidende, führen die katholischen Gottesdienste, vielleicht sogar aufgrund ihres Formenreichtums, auch bei vielen Evangelischen oft zu einer größeren Innerlichkeit. Um das alles einmal zusammenzufassen, der Unterschied zwischen der katholischen und evangelischen Konfession besteht nicht in der Anzahl von veränderten äußeren Formen. Die Art, wie der Mensch die Erlösung Jesu Christi annimmt und sich zu eigen macht, ist der Kernpunkt der Differenz. Wirkt der Mensch an dieser Annahme mit der Erlösung? Dann, wenn man das sagt, dann ist man katholisch. Oder ist er rein passiver Empfänger der Gnade? Das wäre dann die evangelische Position. Was für praktische Konsequenzen hat das? Erst einmal, es gibt sehr viele theologische Verwirrungen. Die Ablehnung einer Mitwirkung an der Annahme der Erlösung mag auf den ersten Blick ein Detail sein. In der alleinigen Erlösung durch Jesus Christus sind die Konfessionen sich ja zunächst einig. Ist es denn wirklich so zentral, ob der Mensch nun passiv erlöst wird oder in einem Wechselspiel von Gnade und aktiver Mitwirkung die Erlösung annimmt? Verblüffenderweise ja. Verblüffenderweise ist diese reformatorische Vorentscheidung mehr als zentral. Was vermutlich daran liegt, dass der ganze christliche Glaube ein so organisches Ganzes bildet, dass es nicht möglich ist, folgenlos einen einzelnen Punkt zu verändern. Denn wer die Mitwirkung des Menschen an seinem Heil verneint, der erklärt Gott zum alleinig Handelnden. Nicht der Mensch entscheidet sich angesichts Gottes für Himmel und Hölle, sondern Gott rettet oder verdammt. Die Reich-Gottes-Botschaft besteht also nicht länger in einem längeren wechselwirkenden Geschehen, sondern wartet auf den apokalyptisch eingreifenden Richter. Die Gebote sind keine Handlungsanweisungen, um der Gnade Raum zu schaffen, nicht die Gnade zu ersetzen, sondern ihr Raum zu schaffen, sondern sie ist jetzt plötzlich nur noch eine Erkenntnisquelle der Erlösungsbedürftigkeit. Ich habe die Gebote, ich stelle fest, ich schaffe sie nicht, sie zu halten, also ich bin erlösungsbedürftig. Die Kirche mit dieser Vorentscheidung, dass der Mensch passiv ist dann nicht mehr Gottes auserwähltes Volk und keine unsichtbare Gegenwart Christi, sondern allerhöchstens noch Raum für gemeinschaftlicher Lobpreis und so weiter. Ich könnte noch mehr aufführen. Ich möchte mich jetzt, was diese theologische Verwirrung angeht, auf drei ziemlich frappierende Punkte begrenzen. Das erste ist, dass es in den allermeisten evangelischen Konfessionen so etwas wie eine Prädestination, eine Vorherbestimmung gibt. Wohlgemerkt, nicht bei allen. Das ist ein großes logisch-theologisches Problem, vor allem bei den Reformierten, den Calvinisten, selten auch bei den Evangelikalen. Die Frage nach der Vorherbestimmung des Menschen für Himmel und Hölle. Denn wenn der Mensch keine Mitwirkung am Heil und keine Freiheit hat, zumindest keine Freiheit in Bezug auf sein Heil, wohl in Bezug auf die Entscheidung, wie man was in der Welt macht, ob man links oder rechts um den Baum herumgeht. Das kann der Mensch schon. Aber was sein Heil angeht, ist Gott der Alleinhandelnde. Dann kann er auch keine Entscheidung für oder Gott treffen. Und Gott muss derjenige sein, der bereits mit Erschaffung des Menschen für diesen die ewige Seligkeit vorherbestimmt. Und letztlich ist die Konsequenz zwar logisch naheliegend, aber widerspricht eigentlich so ziemlich jeder Selbsterfahrung des Menschen, dass Gott auch zur Hölle vorherbestimmt. Das ist schon ein bisschen, also wir Katholiken würden vielleicht nicht unbedingt in der theologischen Sprache sagen, das ist schon krass. Also hat die Vorentscheidung, der Mensch ist passiv in Bezug auf sein Heil, auch frappierende Auswirkungen auf unser Gottesbild. Eine zweite Sache ist die Frage nach der Authentizität. Denn wenn der gelebte Glaube zwar nicht heilsrelevant sei, aber doch zumindest Ausdruck echter innerer Regung sein soll, ergibt sich ein neues Problem. Kaum ein Mensch befindet sich in einem eindeutig menschlichen Zustand. Der Mensch ist ein Konglomerat. Er ist nicht nur eine Intention oder eine Absicht oder ein Wille. In jedem Menschen leben immer verschiedene Strebungen, die unterschiedlich gewichtet sein können. Und je nach körperlicher oder geistiger Verfassung mal unsichtbar und mal alles bestimmend sind. Welcher Regung im Menschen kommt das Recht zu, sich authentisch auszudrücken? Ist nicht angesichts einer erlittenen Ungerechtigkeit die gewährte Vergebung ebenso authentisch, weil sie ethisch gewollt ist, wie der Gedanke an Rache, der gleichzeitig auch manchmal noch vorhanden ist, und zugleich der Wunsch, im Boden zu versinken, angesichts der zu erwartenden Mitleidsbekundung? Wenn es aber keinen eindeutigen authentischen Ausdruck gibt, weil ich im Inneren ja auch ganz viele unterschiedliche Regungen habe, ist da nicht die gewählte Handlung auch eine Entscheidung? Eine Entscheidung einer bestimmten Innerlichkeit, die Verwirklichung zu gewähren? Dann wären wir aber von der Handlung als reine Ausdrucksfunktion abgerückt, die nichts mit meiner Innerlichkeit zu tun hat. Denn dann würde eine Handlung Ausdruck einer bestimmten Regung sein, für die ich mich entscheide. Ich möchte es ein bisschen illustrieren mit einer Geschichte. Manchmal sind die Erzählungen von irgendwelchen Indianern manchmal wenig christlich, aber in diesem Fall treffen sie sie sogar ins Zentrum der Konfessionsdiskussion. Also, ein alter Indianer erzählt seinem Enkel: In meiner Brust wohnen zwei Wölfe. Einer davon ist der Wolf der Dunkelheit, des Neids, der Verzweiflung, der Angst und des Misstrauens. Und der andere ist der Wolf des Lichtes, der Liebe, der Lust und der Lebensfreude. Und da fragt der Enkel ganz gespannt: Und welcher der beiden wird gewinnen? Und der alte Indianer antwortet daraufhin: Der, den ich füttere. Das ist katholisch. Und letztlich ist es auch für einen Evangelischen nicht zu leugnen, dass meine Authentizität erst dann Authentizität ist, wenn sie eine Entscheidung trifft, was für eine Regung ich nach außen hin tragen möchte und somit verstärke. Nur so nebenbei, wenn sich in das Motivationsgemisch des Menschen auch nur ein bisschen Eigennutzen, ein bisschen Eigenwillen mischt, dann verneint Luther sofort jede Heilsrelevanz. Also immer, das habe ich mal die verheerende Wirkung des Minuszeichens genannt. Also im Grunde ist das auch der Grund, weshalb Luther sagt, gibt es keine Mitwirkung am Heil, weil sich immer etwas Negatives im Menschen mit hineinmischt. Und damit ist es dann letztlich ganz verdorben. Und der Mensch selbst ganz verdorben. Somit haben wir also auch diese Vorentscheidung, die nicht nur das Gottesbild verändert, sondern auch das Menschenbild verändert. Und ich komme noch zu einer dritten, die Frage nach der Heilsgewissheit. Der Mensch ist nicht einfach und er ist auch nicht fertig. Jeder Mensch ist vielmehr im Werden begriffen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt können wir also nur eine Momentaufnahme der Seele erkennen, die eine ganz andere Bedeutung bekommt, wenn wir langfristige Entwicklungstendenzen berücksichtigen. So ist ein Mafiosi, der nach und nach zur Moral findet, nicht aufgrund eines momentanen Zustandes, sondern nur in Anbetracht seiner Entwicklung gerecht einzuschätzen. Für die evangelische, vor allem für die evangelikale Theologie, ist die Bekehrung das Schlüsselerlebnis des Menschen. Ein Wachsen in der Gnade gibt es nicht. Die Bekehrung ist aber nur eine Momentaufnahme und natürlich immer noch mit Mängeln verbunden. Wenn es aber keine Entwicklung gibt, dann auch keinen Abfall vom Glauben. Daraus folgen einige Gruppierungen, vor allem in der evangelikalen Richtung, die Heilsgewissheit. Manchmal wird sie zwar nur als momentane Heilsgewissheit verstanden, also ich bin mir nicht sicher, wie und was ich in 10 Jahren glauben werde. Aber mein momentaner Glaubenszustand ist sicher ausreichend. Jetzt weiß ich, dass ich sicher in den Himmel kommen würde, wenn jetzt mein Leben beendet wäre. Aber bei einigen Evangelikalen existiert diese Heilsgewissheit auch als permanente Heilsgewissheit. Ich weiß, dass ich in den Himmel kommen werde, egal was passieren wird. Ich werde meinen Glauben niemals verlieren, denn ich habe ihn ja auch nicht selbst gemacht. Gott garantiert meinen Glauben. Das ist zwar wiederum theologisch, logisch, konsequent gedacht, denn wenn ich nichts dafür kann, dass ich den Glauben gefunden habe, dann kann ich auch nichts verursachen, ihn wieder zu verlieren. Nicht ich habe mich bekehrt, Gott hat mich bekehrt. Und da Gott treu ist, werde ich auch den Glauben nicht verlieren. Aber aus katholischer Sicht ist das schwierig und führt zu großen Paradoxien, vor allem auch was die Religion angeht. Die protestantische Vorentscheidung, Fazit wäre jetzt also wieder, verändert doch radikal unser Gottesbild, verändert radikal unser Menschenbild und verändert auch radikal unsere Auffassung von dem, was Religion eigentlich ist. Werfen wir mal einen Blick auf die verschiedenen protestantischen Gemeinschaften. Wir haben sie schon erwähnt, es gibt evangelische und evangelikale, es gibt Calvinisten, Reformierte und Lutheraner, es gibt die Kirchen der Reformation, es gibt auch noch die Anglikaner. Wir Deutschen sind da meistens sehr überrascht, weil wir denken, es gibt nur ein oder zwei protestantische Gemeinschaften. In Wirklichkeit ist die Landschaft der selbstständigen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die sich dann seit der Reformation entwickelt haben, sehr weit gefächert. Aber ich möchte jetzt nicht so eine Art Genealogie, also wann hat sich wer aus wem entwickelt, der Gemeinschaften aufführen, sondern nur eine kurz gefasste Übersicht. Also zunächst sollten wir von den Evangelischen die Anglikaner unterscheiden. Grundsätzlich müssen wir nämlich zwischen den Gemeinschaften der Reformation und des anglikanischen Schismas unterscheiden. Die Anglikaner sind vom Ursprung her keine Kirche der Reformation und standen im schärfsten Gegensatz zu Luther. Inzwischen haben sich aber die Anglikaner in vielerlei Hinsicht, vor allem liturgischer Art oder auch theologischer Art, der lutheranischen oder der lutherischen Theologie zugewandt. Als Oberbegriff für Anglikaner und reformatorische Kirchen kann man den Begriff Protestanten verwenden. Reformatorische Gemeinschaften können wir wiederum in drei Gruppen einteilen. Zum einen die Landeskirchen, so in Deutschland, die in Amerika die Episkopalen genannt werden. Dazu gehören die Lutheraner, die Reformierten, die man auch Calvinisten nennt, und die Unierten. Zur zweiten Gruppe gehören die Freikirchen, so werden sie in Deutschland genannt, oder die Evangelikalen, wie sie in Amerika genannt werden. In dieser Gruppe versteht sich jede Gemeinde als eigenständig und keinem weiteren Zusammenschluss zugehörig, daher auch die Selbstbezeichnung der Freikirchen. Einige Freikirchen haben sich in der EFG, in der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde, andere in der FEG, also Bund Freier Evangelischer Kirchen, Gemeinden, organisiert, wohlgemerkt, ohne eine Unterordnung anzuerkennen. In Amerika werden diese meist als Baptisten bezeichnet. Zu diesen Gruppierungen gehören auch zahlreiche größere, ältere, kleinere und jüngere Bewegungen. Ich zähle jetzt nur ein paar auf. Also die Methodisten, die Mennoniten, die Adventisten, die Pfingstler, die Täuferbewegung, die Zwinglianer, die Brüdergemeinden und so weiter. Von diesen protestantischen Konfessionen zu unterscheiden ist nun die dritte Gruppe, die Bewegungen. Wie zum Beispiel der Pietismus, die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung sowie der Evangelikalismus. Unklar ist dann, wenn man so einteilt, die Altkatholiken, also unklar ist, wie die Altkatholiken, die sich dann erst im 19. Jahrhundert nach der Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas von der katholischen Kirche getrennt haben, wie die dann eingeordnet werden müssen. Eigentlich zu den Evangelischen vom Ursprung her sind sie es nicht, aber inhaltlich unterscheiden sie sich kaum noch von der evangelischen Kirche. Interessant, so als Nebenbemerkung, ist der Versuch der zahlreich auseinanderdriftenden Freikirchen, sich auf gemeinsame Grundsätze zu einigen. Die ersten Zusammenschlüsse nannten sich selbst Fundamentalisten, als Selbstbezeichnung so ab 1920, weil man sich auf Five Fundamentals geeinigt hatte. Die ersten Five Fundamentals lauteten dann allerdings anders als die nächsten, als man sich dann wieder zusammengeschlossen hatte oder andere. Das ging meistens so um die Frage nach der Irrtumslosigkeit der Schrift, der Göttlichkeit Jesu Christi. Am Anfang war noch die Jungfräulichkeit Mariens mit dabei, dass natürlich das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, von nichts und niemanden ergänzt oder auch ersetzt werden kann. Die körperliche Auferstehung Jesu Christi und die körperliche Wiederkunft Christi. Wie gesagt, es gibt dann noch eine zweite, eine dritte und dann noch mehr Aufstellung. Also der Versuch, fünf fundamentale Wahrheiten zu finden, die sie dann alle wieder zusammenschweißt, führt dazu, dass es dann nachher dann doch ziemlich viele fundamentale Wahrheiten gibt und man dann wieder einen unterschiedlichen Katalog auf der einen und auf der anderen und auf der dritten Seite findet. Interessant ist vor allem eben, dass der Begriff Fundamentalisten eigentlich als Selbstbezeichnung, als positive Selbstbezeichnung am Anfang gewählt worden ist. Okay, wir haben aber noch eine Gruppierung, und zwar die nichtchristlichen Gemeinschaften. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir in dieser zersplitternden Welt der Konfessionen auch einige Bewegungen haben, die eigentlich gar nicht mehr christlich sind. Zu den nichtchristlichen Gemeinschaften zählen zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder auch die Mormonen, auch wenn sie aus christlichen Bewegungen hervorgegangen sind. Ablehnung der Göttlichkeit Jesu Christi ist hier jeweils das Ausschlusskriterium. Unklar ist die Einordnung der neuapostolischen Kirche und einige evangelikale Adventisten und Pfingstler, vor allem in Südamerika, bewegen sich auch durchaus im Grenzbereich zu nichtchristlichen Sekten. Manche sind es dann tatsächlich auch. Okay, abschließend möchte ich ein paar Einzelfragen beantworten. Nicht alles ergibt sich immer so direkt aus diesem Grundkonflikt der Passivität des Menschen, der Nichtmitwirkung an seinem Heil. Manches finden wir einfach nur aus einer Tradition heraus. Und viele von diesen Differenzen sind oft gar nicht bekannt. Zum Beispiel wird immer noch wieder behauptet, wir haben ja zumindest die Bibel gemeinsam. Ja, wir haben zwar eine ganze Menge aus der Bibel gemeinsam, aber doch keine identische Bibel mehr. Das evangelische Alte Testament enthält nämlich nur 39 Bücher. Das katholische Alte Testament 46. Während die katholische Kirche die nicht in der Bibel aufgenommenen Bücher, wie zum Beispiel das Thomasevangelium, als apokryph bezeichnet, nennen die Protestanten diese nicht und genauso wie bei uns auch nicht aufgenommene Bücher Pseudoepigraphen. Aber die Bücher der katholischen Kirche, die in der protestantischen Bibel fehlen, die werden von den evangelischen Theologien jetzt als Apokryphen bezeichnet. Dazu gehören Tobit, Judith, die beiden Makkabäerbücher, das Buch der Weisheit, das Buch Jesus Sirach und der Prophet Baruch. Es fehlen außerdem auch noch Teile von Daniel und Esther. Auch interessant ist, dass die Gebote unterschiedlich gezählt werden. Nicht nur die Katholiken auf der einen Seite und die Evangelischen auf der anderen, sondern in bestimmten evangelischen Kirchengemeinschaften werden die Gebote anders gezählt als bei uns und in anderen, zum Beispiel bei den Lutheranern, genauso wie bei uns. Der Unterschied ist meistens immer der gleiche, nämlich das erste Gebot, genauso wie bei uns, keine anderen Götter, aber das zweite Gebot ist dann das Bilderverbot, was bei uns zum ersten Gebot dazugehört. Dann verschiebt sich das natürlich ein bisschen. Also das dritte ist dann Gottes Namen ehren, Sabbat halten und so weiter. Dann hätten die Evangelischen natürlich jetzt am Schluss 11 Gebote, aber dafür werden die letzten beiden Gebote zu einem zusammengefasst. Zehntens heißt es dann in der calvinistischen Zählweise, begehre nicht des Nächsten, hab, gut und Frau, oder beziehungsweise in der Reihenfolge Frau, hab und gut. In der Bibel findet sich allerdings überhaupt gar keine Zählweise. Da wird nicht gesagt, was das erste oder was das zweite Gebot ist. Da werden die einfach so aneinander gereiht. Man könnte rein theoretisch auch 13 Gebote zählen. Also sowohl die Juden als auch die Anglikaner, zusammen mit vielen Freikirchen und Evangelikalen, die Lutheraner, die Katholiken und auch die orthodoxe Kirche, haben jeweils voneinander abweichende Zählweisen. Wenn also von bestimmten evangelikalen Gruppen der katholischen Kirche vorgeworfen wird, sie hätten die Gebote verändert, da muss man sagen, ja gut, alle anderen aber auch. Ne? Tatsächlich ist dieses, sie haben die Gebote verändert, meistens gekoppelt daran, dass unterstellt wird, wir haben das Bilderverbot gestrichen, weil wir so gerne Bilder aufhängen. Allerdings, wenn man in unsere Bibel hineinschaut, steht es natürlich selbstverständlich noch drin. Nur in der Kurzzusammenfassung, so listenmäßig, da taucht natürlich das Bilderverbot nicht direkt auf, sondern da steht dann einfach nur, du sollst keine anderen Götter haben. Interessant ist auch die Frage nach der Anzahl der Sakramente. Das ist etwas bekannter, dass es da Unterschiede gibt. In den lutherischen Denominationen, also Konfessionen, gibt es nur 2 Sakramente, Taufe und Abendmahl. Bei den Reformierten oft nur noch die Taufe. Manche bezeichnen zwar das Abendmahl immer noch als Sakrament, verstehen es aber im Grunde nur noch als Gedächtnishandlung. Und dann natürlich als großen Unterschied die Marienerscheinungen, Wallfahrtsorte und Privatoffenbarung. Nicht nur aufgrund der grundsätzlichen Ablehnung der Heiligenverehrung, sondern auch, wir kommen dann später nochmal dazu, aufgrund der Verbreitung der Ganztodtheorie. Also die Ganztodtheorie geht davon aus, dass Augenblick des Todes sich nicht Leib und Seele voneinander trennen, sondern der Mensch einfach ganz verschwindet. Der Körper braucht noch ein bisschen, bis er zerfällt, aber die Seele ist dann weg, gar nicht mehr vorhanden. Man könnte sich allerhöchstens vielleicht noch als schlafend vorstellen. Damit gibt es keine Heiligen, zu denen wir jetzt beten können. Und selbstverständlich auch nicht Maria. Wenn es keine Heiligen gibt, dann muss für eine Marienerscheinung der Teufel der Urheber sein. Der Engel des Lichts, der so tut, als wenn er gut wäre, aber im Grunde die Menschen nur verführen möchte. Das macht für viele Lutheraner, Evangelikale, eine Marienerscheinung, ein Marienerscheinungsort, richtig angstbehaftet. Ebenso können evangelische Gruppierungen, die die Ganztodtheorie akzeptieren, mit Nahtoderfahrungen und Berichten aus dem Jenseits überhaupt nichts anfangen. Wer sich zum Beispiel einmal das Buch und den Film anguckt, Den Himmel gibt's echt, wo eigentlich ein tiefgläubiger evangelikaler Prediger damit überhaupt nicht zurechtkommt, dass sein Sohn von Nahtoderfahrungen berichtet und ihm sogar kurz davor steht, seinen Job zu verlieren als Pfarrer, dann würden wir Katholiken sagen, ja warum denn? Das ist doch eigentlich gerade seine Aufgabe, davon zu erzählen. Nein, denn im Moment gibt es niemand im Jenseits, außer Gott und natürlich den Engeln und den Teufeln, die uns da begrüßen oder denen wir begegnen können. Das heißt, jede Naht und Erfahrung ist eine Vorspiegelung falscher Tatsachen und das kann dann ja nur vom Bösen kommen. Ein Unterschied, der sich erst im Laufe der Zeit schwerpunktmäßig zwischen katholischen und evangelischer Theologie entwickelt hat, der ist dann eben die Frage nach den letzten Dingen, nach der Eschatologie. Das müssen wir jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen abhaken. Wir kommen zu diesem Unterschied dann, wenn wir uns grundsätzlich mit der Eschatologie in einem späteren Kapitel des Grundkurses des Glaubens beschäftigen. Um es noch einmal zusammenzufassen, aus der Kernfrage, ob Gott sich in seinem erlösenden Handeln der menschlichen Mitwirkung bedient, zum Beispiel bei der Vermittlung von Gnade durch den Priester, erklären sich die zahlreichen Unterschiede in Liturgie, Lehre und Leben der beiden Konfessionen. Letztlich verzichtet die evangelische Kirche auf all das, was unter dem Verdacht steht, die Freiheit und die Jenseitigkeit Gottes zu beeinträchtigen, und unter diesem Verdacht steht letztlich alles, was als menschliches Wirken bezeichnet werden kann. Am Schluss möchte ich noch einen Ausblick auf die Ökumene werfen. Also nicht nur, wie sie jetzt im Moment ist, sie ist ja auch sehr ungleichzeitig, je nachdem in welchem Ort, in welcher Gegend wir uns befinden, vor allem auch in welchem Land. In Deutschland sieht es dann mit der Ökumene ganz anders aus als in Ländern, in denen es so gut wie keine evangelischen Strukturen gibt. Deswegen ein Blick nach vorne, wie ich mir eigentlich ein Idealbild von Zusammenwachsen verschiedener Konfessionen vorstelle. Ich möchte das in die Worte kleiden, ich träume von der Ökumene. Natürlich, man kann träumen und damit ist noch lange nicht gesagt, dass es auch schon Schritte in die richtige Richtung überhaupt gibt. Ich sehe aber durchaus auch schon die ersten Entwicklungen, dass dieser Traum Realität werden kann, zumindest für meine Gemeinde und in der Ökumene hier vor Ort gibt es durchaus auch schon erste Anzeichen dafür, dass wir uns nicht nur auf das Minimum dessen beschränken, was man vielleicht noch so gerade eben gemeinsam tun kann, sondern dass jeder mit seiner eigenen Prägung dem anderen in einen Wettstreit der Begeisterung gegenübertreten kann. Ich träume von einer Ökumene, in der es möglich ist, dass ein evangelischer Pfarrer in der katholischen Kirche voller Begeisterung von seiner Liebe zur Heiligen Schrift erzählen kann. Ich träume von einer Ökumene, in der es genauso möglich ist, dass ein katholischer Priester in der evangelischen Kirche von seiner Liebe zum Heiligen Vater spricht und von der Gnade, die dieses Amt für die Kirche bedeutet. Ich träume von einer Ökumene, in der der evangelische Christ in der katholischen Kirche von seiner Christusbeziehung voller Herzenswärme spricht und der katholische Christ in der evangelischen Kirche von seinem Weg mit den Heiligen zu Gott. Ich träume von einer Ökumene, in der der evangelische Christ in der katholischen Kirche von seinen schönsten Erfahrungen mit Predigten, Bibelworten, Jahreslosungen genauso erzählt wie der katholische Christ in der evangelischen Kirche von seinen Erfahrungen mit Sakramenten, Aschenkreuz und von Leichnamsprozession. Ich träume von einer Ökumene, die ein Wettstreit der Begeisterung ist. Vielleicht scheitern diese Träume zurzeit noch an einer mangelnden Offenheit für die Begeisterung des anderen. Wir reduzieren immer unseren Glauben auf das angeblich Gemeinsame, was dann aber immer weniger wird und immer weniger, bis wir uns im Grunde eigentlich nur noch gemeinsam treffen und uns nichts mehr zu sagen haben. Ich träume von einer Ökumene, in der wir voller Begeisterung dem anderen erzählen, was uns an unserem Glauben so gut gefällt. Eine Ökumene hat erst dann Aussicht auf Erfolg, wenn wir mit Begeisterung unseren eigenen Glauben in die Ökumene einbringen dürfen, ohne Abstriche machen zu müssen, ohne etwas zu verschweigen von dem, was uns lieb und teuer ist. Eine Ökumene hat erst dann eine Aussicht, wenn wir nicht von dem reden, was uns trennt, und von dem schweigen, was uns verletzt, sondern wenn wir verkünden, was uns ergriffen hat. Gott, er selbst.